SWR 1 Arbeitsplatz mit Laura Koppenhöfer.
Was ist nur aus dem Bauboom geworden? Lange hat er angehalten, aber das scheint vorbei. Es mehren sich Insolvenzen von bisher profitablen Bauunternehmen. Sind daran wirklich nur die hohen Baukosten und die gestiegenen Zinsen schuld? Oder hat man sich auch auf den Boomjahren ausgeruht und sich letztlich verrechnet? Das schauen wir uns gleich genauer an. Von der Baustelle gehen wir in die Schule, wo viele Kinder und Jugendliche noch stark an den Folgen der heftigen Corona-Zeit leiden. Ihnen sollen Mental Health Coaches helfen. Ein Bundesprogramm schickt sie an mehr als 100 Schulen. Einen davon hört ihr gleich im Interview.
Manche trauen sich natürlich auch nicht, mit den bestimmten Themen, die sie beschäftigen, beziehungsweise um die sie sich sorgen, herauszurücken. Da muss man so ein bisschen Vertrauensarbeit leisten. Das ist natürlich auf jeden Fall ein großer Faktor, dass man ein gewisses Vertrauen zu den Schülern aufbaut. Das heißt, es bleibt nicht an der Oberfläche.
Und wie wichtig Vertrauen und Wertschätzung am Arbeitsplatz sind und die Chance, sich weiterzuentwickeln, das zeigt ein Betrieb an der Mosel.
Jetzt, wo man halt die Aufmerksamkeit von den Kollegen hat und die Zuneigung und alles, und weil das so ist wie eine Familie, traue ich mich einfach jetzt den Weg erst. Da hätte ich mich früher nie getraut, weil wir die Unterstützung damals nicht gehabt hätten.
Wegen solcher Positivbeispiele hat die Arbeitsagentur das Erlebnisressort Eurostrand sogar ausgezeichnet für seine vorbildlichen Weiterbildungsangebote. Dazu neue Expertentipps und natürlich den Brief der Woche. All das jetzt in der neuen Podcast-Folge von SWR 1 Arbeitsplatz. Die Mieten hoch, die Zinsen niedrig. Das hat jahrelang dazu geführt, dass in Deutschland gebaut wurde, was das Zeug hält. Und dass die Baubranche ordentlich Geld verdienen konnte. Doch dieser Bauboom scheint vorerst vorbei. Die Mieten sind zwar weiterhin teuer, aber auch die Baukosten und die Zinsen steigen. Darum werden zurzeit so viele Wohnbauprojekte storniert wie noch nie. Das haben Zahlen des IFO-Instituts gerade belegt. Den baden-württembergischen Bauunternehmer Erwin Paulus hat all das an den Rand der Insolvenz gebracht. Wirtschaftsreporterin Gilly Hensoldt berichtet.
Hier bauen wir für Sie Eigentumswohnungen. Paulus Wohnbau GmbH steht auf einem großen Banner am Bauzaun. Handwerker allerdings sind in dem Gebäude mitten in der Innenstadt von Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart nicht zu sehen. Die Baustelle steht still. Bauunternehmer Erwin Paulus geht unter den aus der Decke hängenden Kabeln durch das Gebäude.
Ich habe in fast 50 Jahren, wo ich mit Bauen zu tun habe, eine solche Situation so extrem noch nicht erlebt. Wir hatten vor 2 Jahren 90 Verkäufe bis August, letztes Jahr 56, dieses Jahr 3.
Insgesamt hat Paulus momentan 360 Wohnungen im Bau. Und an fast keiner wird momentan weitergebaut. Denn der Unternehmer aus Bleidelsheim hat Insolvenz angemeldet. Der Grund? Er verkauft immer weniger Wohnungen. Auch weil sich immer weniger Menschen eine Wohnung leisten können.
Hauptsächlich durch die Zinsentwicklung sind die Leute natürlich vorsichtiger. Viele bekommen keine Finanzierung mehr. Oder, was wir auch in den letzten Wochen mehrfach hatten, dass einfach die Banken höhere Eigenkapitalanforderungen stellen und die Leute dann sagen, ich habe keine 30% Eigenkapital, also bekommen sie keine Finanzierung.
Dazu kommt, Bauen ist auch für ihn teurer geworden, weil die Materialpreise steigen. Paulus verkauft also weniger Wohnungen und die dann auch noch mit einem geringeren Gewinn. Momentan hat er zu wenig Geld flüssig und weil er von der Bank auch keines bekommt, blieb nur der Weg in die vorläufige Insolvenz. Nicht nur sein Unternehmen steckt in der Krise, sondern auch viele andere in der Baubranche, warnt Thomas Möller vom Verband der Bauwirtschaft Baden-Württemberg.
Wir stehen vor einem gefährlichen Kipppunkt. Momentan arbeiten die meisten Unternehmen noch ihre Altaufträge ab und einige können sich auch mit Maßnahmen wie Kurzarbeit mehr schlecht als recht durch eine vorübergehende Krise lavieren. Falls die aber anhält, falls nicht schnell die Bundesregierung Maßnahmen ergreift, die das Bauen wieder ankurbeln, dann kann es sein, dass das keine Einzelfälle bleiben.
Jahrelang boomte die Branche und verdiente gutes Geld. Warum also jetzt der Absturz? Der Wechsel vom goldenen Zeitalter hin zur Krise sei schnell und unerwartet gekommen, sagt der Anwalt, der Paulus Insolvenz begleitet, den Stuttgarter Nachrichten. Aber er gibt auch zu bedenken, in 10 Jahren Boomzeit sei irgendwann nicht mehr so vorsichtig gerechnet worden, wie man es zu normalen Zeiten gemacht hätte. Bauunternehmer Paulus jedenfalls hofft, dass er trotzdem aus der aktuellen Krise herauskommt.
Ich bin optimistisch, dass wir das schaffen, hängt aber eben jetzt auch davon ab, dass wir mit den Banken entsprechende Lösungen kurzfristig realisieren können.
Und der Bauunternehmer versichert, wer eine Wohnung bei ihm gekauft hat, soll diese auch bekommen. Anleger allerdings, die über Online-Plattformen in der Hoffnung auf gute Rendite in Paulus Bauprojekte investiert haben und beteiligte Handwerker, könnten Geld verlieren.
Nicht nur die Wirtschaft hat Corona durcheinandergebracht, wie zum Beispiel die Baubranche, sondern vor allem auch das Leben junger Menschen. Und daran knapsen viele Schülerinnen und Schüler bis heute. Damit sie wieder besser zurechtkommen, hat die Bundesfamilienministerin gerade das Programm Mental Health Coaches vorgestellt. Dabei kommen zusätzliche pädagogische oder psychologische Fachkräfte an Schulen, auch in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Viele von ihnen sind selbst noch jung, so wie Philipp Elsner, der künftig in zwei weiterführenden Schulen im Landkreis Tuttlingen im Einsatz ist. Herr Elsner, Sie haben auf Lehramt studiert und hätten ja jetzt auch einfach planmäßig ins Referendariat starten können. Aber der Mental Health Coach war Ihnen wichtiger. Warum?
Irgendwie habe ich nach dem Studium eine neue Herausforderung gesucht. Generell hat die Schule zwei Aufträge. Der eine ist der Bildungsauftrag, der andere ist der Sozialisationsauftrag. Und ich wollte einfach aufgrund auch der aktuellen Situation mich ein bisschen auf die Sozialisation der Schüler konzentrieren und deren Alltag an der Schule zu verbessern.
Sie haben die aktuelle Situation angesprochen. Die Corona-Pandemie hat die psychischen Belastungen unter Schülerinnen und Schülern verstärkt. Deshalb jetzt ja auch dieses Programm. Sie waren jetzt auch schon an den Schulen so für eine erste Bestandsaufnahme. Konnten Sie das da schon merken, schon spüren, dass sich da was verändert hat durch diese schwierigen Jahre, die zurückliegen?
Definitiv. Also man spricht ja mit den Verantwortlichen, mit dem Schulleiter, mit den Lehrern, mit den Schulsozialarbeitern und auch mit den Schülern merkt man einfach, dass da durch die verlorenen Jahre, nenne ich es jetzt mal, der Lernstand hinten dran ist, die Lehrer natürlich noch gestresster sind, weil einfach der Schulstoff nachgeholt werden muss und dafür einfach die Zeit fehlt. Mhm. Und das stresst natürlich die Schüler ungemein, also nicht nur der Lernstoff, sondern generell die Anforderungen, die Corona an sie gestellt hat, dass sie ihre Freunde nicht sehen konnten, ihre Klassenkameraden, dass sie auf Homeschooling umsteigen mussten, das natürlich auch noch nicht stark erprobt war. Und das einfach viele Risiken und Probleme mit sich gebracht hat. Und das merkt man schon in den Gesprächen mit den Verantwortlichen.
Also, dass der Bedarf da ist, das steht ganz außer Frage. Aber sehen das auch die betroffenen Schülerinnen und Schüler so? Also sind die froh, dass sie da sind oder treffen sie auch auf skeptische Gesichter?
Auf jeden Fall trifft man natürlich auch auf skeptische Gesichter, vor allem, weil das Programm natürlich noch nicht so bekannt ist. Deshalb ist es wichtig, da erstmal Aufklärung zu betreiben. Und zu sagen, wer man ist, woher man kommt und welches Angebot man natürlich anbietet. Da sind natürlich die Schüler erstmal misstrauisch und manche trauen sich natürlich auch nicht mit den bestimmten Themen, die sie beschäftigen, beziehungsweise um die sie sich sorgen, herauszurücken. Da muss man so ein bisschen Vertrauensarbeit leisten. Das ist natürlich auf jeden Fall ein großer Faktor, dass man ein gewisses Vertrauen zu den Schülern aufbaut. Das heißt, es bleibt nicht an der Oberfläche mit ein paar Aktionen getan, sondern man muss wirklich kontinuierlich mit den Schülern arbeiten und im Laufe der Zeit werden sich dann die Themen ergeben.
Und hilft das dabei, dass Sie selbst noch recht jung sind, also auch nicht so weit weg von der Lebenswirklichkeit der Schülerinnen und Schüler?
Definitiv. Also es hat natürlich alles seine Vor- und Nachteile. Jemand, der schon etwas älter ist, hat natürlich auch mehr Erfahrung. Aber mit meinen jungen Jahren kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich da mich zu einem gewissen Grad auch in die Schüler hineinversetzen kann. Die ganzen Krisen, die gerade auf der Welt herrschen, betreffen mich ja ebenso. Ich bin zwar nicht mehr selber Schüler, aber ich habe es selber mitbekommen und ich kann mir relativ gut vorstellen, vor welchen Herausforderungen die Schüler stehen. Und da möchte ich sie einfach so gut wie es geht unterstützen.
Mehr psychische Unterstützung an Schulen, diese Forderung, die ist ja uralt, die gab es lange vor Corona. Jetzt passiert endlich mal was Greifbares. Und trotzdem ist ja auch dieses Programm letztlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Jetzt sind 100 Schulen ungefähr beim Projekt dabei, aber das heißt, viele tausend Schulen gehen leer aus und auch Sie könnten ja vermutlich mit Kolleginnen und Kollegen an Ihrer Seite noch viel mehr erreichen an Ihren Schulen. Spornt das an, so jetzt hole ich alles raus, was ich kann, oder frustriert das auch, dass man alleine ist auf einem Feld, wo es so viel zu tun gibt?
Ja, also frustrierend ist es auf jeden Fall nicht. Das wäre Fehler am Platz. Man konzentriert sich eher auf die positiven Dinge. Es ist jetzt einfach die Chance zu beweisen, dass das eine hohe Wirkung auf die Schüler hat, dass man da Vertrauensarbeit schafft, dass man die Themen anspricht, die die Schüler beschäftigen. Und im besten Fall, umso besser wir unsere Arbeit machen, umso mehr Anklang findet es eventuell oder im besten Fall. Und es werden weitere Stellen geöffnet. Alles beginnt mit einer kleinen Kieselstein und letzten Endes kann daraus etwas sehr Großes werden. Und das ist natürlich etwas, was ich mir wünschen würde.
Dann mal alles Gute für die wichtige Aufgabe. Lehramtsanwärter Philipp Elsner ist im Rahmen eines Bundesprogramms als Mental Health Coach an Schulen im Raum Tuttlingen unterwegs. Und schon sind sie wieder da. Die Lebkuchentürme in den Supermärkten. Wie immer um diese Jahreszeit. Doch bei diesem warmen Spätsommerwetter ist der Anblick schon besonders schräg. Aber was sollen da erst die Leute in Vigo sagen, dem nordspanischen Küstenort, wo der Bürgermeister schon jetzt die bombastische Weihnachtsglitzerdeko auffahren lässt? Einige Einwohner finden das voll daneben, nicht nur wegen der noch sommerlichen Temperaturen. Andere finden es toll. So wie Katharina Krüger im, wie immer nicht ganz ernst gemeinten, Brief der Woche.
Lieber Abel Caballero, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Denn was Sie gemacht haben, passt vielen Leuten in Vigo gar nicht. Nur weil Sie Ihre schöne nordspanische Küstenstadt schon jetzt mit weihnachtlicher LED-Beleuchtung ausstatten wollen. Als Zeichen, dass man sich von so einer kleinen Energiekrise und dem bisschen Inflation nicht unterkriegen lässt. Das ganze Bling-Bling soll etwas mehr als 2 Millionen Euro kosten. Die könnte man natürlich für bessere Schulen ausgeben. Oder für mehr Busse. Aber was sind schon Schulen oder Busse, wenn sie sich diesen entzückenden 12-stöckigen Glitzerchristbaum in die Stadt stellen und ganze 450 Straßen mit blinkenden Sternen, Schneemännern und Geschenken illuminieren können? Und die ganze Welt dann bei Instagram die Fotos sehen kann? Was für ein Gegensatz zu deutschen Städten. Viele von denen haben in der vergangenen Saison wegen der hohen Strompreise und der drohenden Energieknappheit die weihnachtlichen Lichter viel sparsamer angeknipst oder manchmal sogar komplett weggelassen. Aber Sie, lieber Abel Caballero, Sie haben es verstanden. Weihnachtsbeleuchtung ist systemrelevant. Der Mensch braucht das Bling-Bling, gerade in schwierigen Zeiten. Und früh genug kann man mit dem Weihnachtslichterzauber eh nicht anfangen, wenn es ordentlich werden soll. Und zumindest da haben wir was gemeinsam, lieber Abel Caballero. Wir in Deutschland finden auch, dass man nicht früh genug anfangen kann, wenn es ordentlich werden soll. Zum Beispiel mit Lebkuchen. Egal, ob auf der Wäscheleine da noch die Bikinis trocknen, sobald wir Lebkuchen im Supermarkt sehen, wissen wir genau, was kommt. Dass wir uns 3 Monate später wundern werden, dass dieses Jahr tatsächlich schon wieder Weihnachten ist. Verrückt! Es grüßt Sie herzlich, Ihr Fan Katharina Krüger.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag die Knigge-Expertin.
In jeder Folge geben wir praktische Tipps für den Joballtag. Heute geht es darum, wie man bei zufälligen Begegnungen mit deutlich höher gestellten entspannt bleibt. Anonym kam diese Frage rein. Smalltalk-Gespräche sind ja nicht so einfach. Besonders schwierig kommt es mir aber vor, wenn ich diese Gespräche über Hierarchien hinweg führen muss. Kürzlich stand ich neben unserem Geschäftsführer vor dem Fahrstuhl und wusste nicht, was ich sagen soll. Wie kann das leichter fallen? Und darf man überhaupt als Mitarbeiter ein Gespräch beginnen? Auf jeden Fall das Gespräch beginnen, sagt Business Coach Caroline Lüdemann. Okay, und was sagt man dann?
Was wir oft tun bei Smalltalk-Gesprächen ist, wir versuchen gerne über Fragen einzusteigen. Also wenn wir jetzt in der Stadt einen Bekannten treffen, dann fragen wir vielleicht, wie geht's oder wie war es im Urlaub? Und das ist da auch völlig in Ordnung. Aber man kann auch mal drüber nachdenken, dass man über die Fragen dem Gegenüber immer ein Thema vorgibt. Man entscheidet über die Frage, worüber der andere reden soll. Und dann fällt es plötzlich erstaunlich schwer. Und deswegen möchte ich vorschlagen, es mit einer Alternative zu probieren. Die nennen wir ein Angebot zum Gespräch machen. Das heißt, ich stelle einfach einen Satz in den Raum. Ein Satz, der sich an den Gegebenheiten vor Ort orientiert. Also vielleicht sage ich ein paar Worte darüber, dass heute Morgen viel Verkehr auf den Straßen gewesen ist. Oder wenn mein Regenschirm noch vor sich hintropft, während wir in den Fahrstuhl einsteigen, dann sage ich vielleicht, jetzt bin ich aber auch froh, dass ich es ins Trockene geschafft habe. Und das ist so ein Angebot zum Gespräch. Und jetzt kann der Gegenüber selber entscheiden, inwiefern er darauf eingehen möchte. Das ist für ihn übrigens auch viel leichter, weil die Leute sich immer die Themen raussuchen, die ihnen leicht fallen. Wenn ich eine Frage stelle, ist es wahrscheinlich erstaunlich schwer, das Perfekte für den anderen vorherzusehen.
Um eine etwas andere, aber auch knifflige Gesprächssituation am Arbeitsplatz geht es Petra aus Alzey, die uns geschrieben hat. Bei einem Kollegen habe ich seit kurzem den Eindruck, er hat sich seine Nase richten lassen. Eine andere Mitarbeiterin sieht regelmäßig deutlich frischer aus, als wären Falten auf wundersame Weise verschwunden. Darf ich die Kollegen darauf ansprechen oder ist das ein No-Go? Interessieren tut es mich brennend, aber wann wäre ein guter Moment für das Thema? Tja, die schlichte Antwort von Coach Caroline Lüdemann: nie. Mit der Begründung:
Ich kann das Interesse natürlich absolut nachvollziehen. Nichtsdestotrotz, ich möchte es deutlich sagen, nachfragen geht gar nicht. Das ist viel zu persönlich und mit Sicherheit außerhalb dessen, was uns etwas angeht. Nicht nur das, ich würde auch sagen, man muss aufpassen, dass man nicht zu sehr hinschaut, um die Nase oder die nicht mehr vorhandenen Falten jetzt etwas genauer in Augenschein zu nehmen. Was schon gehen würde, ist, dass man selber das Gespräch darauf bringt, dass man zum Beispiel gelesen hat, dass es ja immer mehr Angebote zur Selbstoptimierung oder Ähnliches auf dem Markt gibt, sei es jetzt Fitnesstraining oder vielleicht auch die ein oder andere medizinische Unterstützung. Und vielleicht lassen sich die Kollegen dann auf dieses Thema ein und man erfährt dann endlich, was einem so unter den Nägeln brennt. Ein Versuch wäre es wert.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Vereinbarkeit, Wertschätzung, Teamgeist, Entwicklungschancen. Das schreiben sich viele Unternehmen in ihr Leitbild. Macht sich gut bei Firmenpräsentationen oder auf der Homepage. Wie ernst gemeint diese Begriffe dann sind, das steht oft auf einem anderen Blatt. Sehr ernst meint es offenbar das Erlebnisressort Eurostrand an der Mosel. Dort hat man die Corona-Flaute genutzt, um eine neue Unternehmenskultur zu entwickeln und seitdem auch wirklich zu leben. Das hat dem Betrieb mehr Bewerberinnen und Bewerber eingebracht und eine Auszeichnung der Arbeitsagentur Trier. Wolfgang Brauer war für uns dort.
Ich bin eigentlich Küchenhilfe, aber habe jetzt ab 1.8. meine Umschulung als Koch angefangen.
Freut sich der 41-jährige Frank Bujung. Eigentlich hatte er Schlosser gelernt, aber der Beruf gefiel ihm nicht. Vor mittlerweile 17 Jahren heuerte er deshalb in der Küche im Ferienpark Eurostrand in Leiven an der Mosel als Spüler an. Fast 200 Menschen arbeiten dort und die sind für den angehenden Koch der Grund, warum er diesen großen Schritt wagt.
Weil ich auch die Unterstützung von meinen Kollegen habe, die dann zu mir gesagt haben, sie sind stolz und finden das positiv, dass ich diesen Weg für mich selber mit Unterstützung von ihnen gehen tue.
Doch der 41-jährige Azubi bekommt nicht nur generellen Zuspruch, sondern auch ganz praktische Hilfe.
Wenn ich irgendwas nicht weiß, merken die das direkt. Die sehen, aha, Moment, da ist ein Problem und kommen direkt helfen.
Das Miteinander ist Teil der Firmenphilosophie, die vor rund 7 Jahren offiziell eingeführt und umgesetzt wurde. Im Team, aber auch nach außen, kommt das gut an.
Eurostrand Resort Moseltal, Sie sprechen mit Jessica. Wie kann ich Ihnen helfen?
Für die 18-jährige Jessica Windrich war das genau der Grund, bei Eurostrand anzufangen. Heute ist sie im 2. Lehrjahr als Hotelfachfrau.
Wir haben unsere Werte hier, zum Beispiel, dass jeder respektvoll mit jedem umgeht, dass der Mitarbeiter im Vordergrund steht, dass wir höflich zueinander sind und vor allem jeden akzeptieren, so wie er ist.
Und das sind nicht nur Worte, die auf dem Papier stehen. Es wird in dem großen Hotel-Restaurantbetrieb tagtäglich gelebt.
Man unterstützt sich gegenseitig. Man kommt morgens hier zur Arbeit hin, wird direkt herzlich empfangen. Wir haben mittags zusammen immer Mittagessen, wo wir dann alle im Restaurant sitzen und zusammen essen dürfen, wo die Küche dann extra nur für uns kocht.
Und in den Ferien betreut die Eventabteilung des Hotels die Kinder der Beschäftigten. Weil das Team so gut zusammenarbeitet, kann Geschäftsführer Yeltsin Kurt auch Personalengpässe besser lösen als viele andere Unternehmen.
Deutschland redet immer von Fachkräftemangel und ich sage eigentlich, gibt es keinen Fachkräftemangel, sondern es gibt einen Mangel, Menschen die Möglichkeit zu geben, die Leidenschaft haben, dass sie sich auch weiterentwickeln können. Und durch diese positive Beziehung, die man aufbaut und durch das Vertrauen, kann man halt gucken, wo die Interessen sind und welche Möglichkeiten es gibt.
Und so Beschäftigte, die schon da sind, weiter zu qualifizieren, statt auf dem Arbeitsmarkt oft erfolglos neue zu suchen. Dafür wurde der Betrieb von der Arbeitsagentur in Trier ausgezeichnet, deren Chef Heribert Wilhelmi gefällt.
Dass die ein Leitbild haben. Menschen sind nicht nur der Produktionsfaktor Arbeit in diesem Unternehmen, sondern sie haben die Philosophie, die Menschen müssen eigentlich jeden Tag mit Freude zur Arbeit kommen.
Frank Bujung, der jetzt 2 Jahre lang zum Koch umgeschult wird, trifft das auf jeden Fall zu. Für ihn hat der Kulturwandel am Arbeitsplatz vieles verändert.
Die Philosophie, das war ja früher noch nicht so. Und jetzt, wo man halt die Aufmerksamkeit von den Kollegen hat und die Zuneigung und alles, und weil das so ist wie eine Familie, traue ich mich einfach jetzt den Weg erst. Der hätte ich mich früher nie getraut, weil wir die Unterstützung damals nicht gehabt hätten.
Welch schöne Mutmachgeschichte zum Schluss. Das war's für heute. Ich bin Laura Koppenhöfer und sag tschüss.
Eins gehört. SWR 1.